Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der ist eine Zukunftsvision. Da hat Gott einmal einem Menschen, dem Johannes, den Vorhang aufgemacht in eine Wirklichkeit, die uns verborgen ist. Und Johannes beschreibt, was er da sieht. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, im 4. und 5. Kapitel, ihr könnt es gerne mal nachlesen oder wenn ihr Bibel dabei habt, aufschlagen. Johannes sieht, eine Tür im Himmel wurde aufgetan und vor Gottes Thron waren 4 Gestalten, die lobten Gott Tag und Nacht. Sie beteten ihn an und sangen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und vor dem Thron stand ein Lamm, wie geschlachtet. Und zu ihm sangen alle ein neues Lied. Du bist würdig, denn du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel, die riefen laut, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden und unter der Erde und im Meer hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Freunde, was ist das für ein Lobgesang? Dagegen ist sogar eure tolle Musik nur ein kleiner Vorgeschmack, ja? Ein kleiner Vorgeschmack. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und das ist dem Apostel so wichtig, dass er es nochmal wiederholt, Vers 12. Gott möchte, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Gott möchte, dass wir mit unserer ganzen Existenz ein Lob, ein Lobpreis, eine Anbetung seiner Herrlichkeit sind. Wir haben hier in der Gemeinde ein Gemeindemotto. Kennt es vielleicht jemand? Ja, Christian, ich bin erleichtert. Kannst du es mal verraten? Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil, genau. Gott erfahren, Leben teilen, unser Motto. Und wir haben, da war heute Morgen das Echo leider auch ein bisschen mager, ich finde, das sollte jeder Lutherhaus-Mensch im Schlaf können. Wir haben 5 Werte, die man, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge übereinander schreibt, das Wort Gnade ergeben. Und das ist kein Zufall. Keine Angst, Silvi oder Hartmut oder so, ich nehme jetzt hier keinen ran, ihr wüsstet das wahrscheinlich sogar. Aber ich erkläre sie mal. G steht für Gemeinschaft. Also, dass wir als Schwestern und Brüder leben wollen, wie die ersten Christen. N steht für Nachfolge, dass wir mit Jesus verbunden sein wollen und ihm spirituell nachfolgen, so wie die Jünger ihm damals physisch nachgefolgt sind. A steht für Anbetung, D steht für Dienst, dass wir einander dienen, in praktischer Liebe und den Menschen dienen. E für Evangelisation, wir wollen die gute Botschaft von Jesus weitertragen und Menschen einladen, auch Christen zu werden. Ja, welches ist der wichtigste Wert von den 5? Ihr könnt ja mal einen Moment nachdenken. Ich hole mal mein Beispiel. Also, was würdet ihr sagen, was ist der wichtigste Wert? Ich zitiere mal einen christlichen Lehrer, von dem ich sehr viel halte, Sven Schönheit. Und der hat dazu das Beispiel eine Uhr benutzt. Ich habe mal eine mitgebracht aus meinem Büro. Und er sagt, alle diese Werte, einander dienen oder die Botschaft von Jesus weitergeben, Evangelisation, die sind wie Stationen, wie Ziffern auf dem Uhrenblatt. Ja? Aber der Nabel, um den sich alles dreht, das Zentrum von allen, ist Gott selbst, ist die Anbetung. Das ist der wichtigste Wert. Und das ist uns von Natur aus fremd, denn von Natur aus wollen wir immer selber irgendwas machen. Und wir machen uns selber zum Mittelpunkt des Universums und nicht Gott. Das ist uns erstmal fremd. Augustinus, der Kirchenvater, hat das mal sozusagen gesagt, das ist der in sich verkrümmte Mensch, der immer alles auf sich selbst bezieht. Von Natur aus sind Menschen selbstbezogen. Wir meinen, das ganze Universum drehe sich um uns selber. Aber wenn jemand Christ wird, merkt er, da gibt es jemand, der ist es wert, dass sich alles um ihn dreht. Jesus ist der Retter und Herr meines Lebens geworden. Und jetzt sage ich, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, wie es in einem Lied heißt. Der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Alles soll sich um dich drehen. Alles, was in dieser Welt ist, soll dich loben. Denn deine Liebe, die Liebe des Lammes, das sich für uns geopfert hat, die ist kostbarer als alles andere. Also es gibt sozusagen eine Mittelpunktverschiebung zwischen einem Menschen, der nicht Christ ist, und einem, der Christ ist. Nun ist es leider so, dass mir der Mittelpunkt hier an dieser Uhr nicht, aber in meinem Leben immer wieder verrutscht. Und deshalb muss ich mich immer wieder darin üben, Gott wirklich in den Mittelpunkt zu setzen. Und das tue ich aktiv in der Anbetung, wenn ich ihn neu zum Zentrum meines Lebens mache. Das meinte übrigens Martin Luther mit seiner ersten These, die er am 31. Oktober vor 500 Jahren genau, 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Die erste These lautet, als unser Herr und Meister sagte, tut Buße, meinte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Damit will Martin Luther sagen, mit diesem Wort Buße, dass wir Gott zum Zentrum unseres Lebens machen und uns selber an den Rand stellen. Ich habe das auch neulich wieder mal ganz praktisch erlebt. Und ich habe gemerkt, dass das in Wahrheit auch was Tolles ist und eine große Befreiung. Ich hatte eine große Enttäuschung und mir ging es nicht gut und ich hatte einen Frust tief. Dann habe ich die Losung gelesen und da kam echt Gottes harte Pädagogik zum Zug. Und er hat mir mehr oder weniger gesagt, hey, es geht gar nicht um dich. Du bist Teil eines größeren Plans. Durch dich soll das Reich Gottes Gestalt gewinnen und du sollst etwas sein zum Lob meiner Herrlichkeit. Das ist sehr befreiend. Es dreht sich nicht alles um mich, sondern es geht darum, dass durch dich und mich etwas viel Größeres und Wichtigeres bezeugt wird. Dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass der Name Jesu groß rauskommt und nicht mein Name oder der Name von irgendeinem tollen Philosophen oder Theologen oder Star, sondern der Name von Jesus. Und weil uns das so schwer fällt und wir uns immer um uns selber drehen, hat Jesus uns das Vaterunser gegeben, um es jeden Tag zu üben. Mal Hand aufs Herz, ich würde sagen, auch wenn ich die Gebetskärtchen der letzten 13 Jahre so vor mir vorbeiziehen lasse, die wir schon immer hatten, und auch meine eigenen Gebete kritisch anschaue, 90% meiner Gebete drehen sich um meine eigenen Sachen, meine Probleme, meine Freuden, meine Freunde, meine Familie. Darauf bin ich meistens fixiert. Aber was macht Jesus, wenn er uns beten lehrt? Die Jünger sagen, Jesus, bitte bring uns das mal bei, wie das richtig geht mit dem Beten. Er sagt die ersten drei Bitten, die sich überhaupt nicht auf uns beziehen. Er lehrt uns, von uns selbst wegzugucken und in die Anbetung zu gehen. Frei werden von diesem Strudel, in dem wir uns in uns selbst versinken, hinzugucken auf Gott. Geheiligt werde dein Name. Sollen wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Anbetung. Und dann geht es erst um uns. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Und dann im letzten Teil wieder Anbetung. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, bis in Ewigkeit. Das ist nicht 19% ich. Ich komme gar nicht vor. Ich komme nur im Plural vor mit meinen Schwestern und Brüdern im Vaterunser. Ist ja erstaunlich, oder? Das hat sich Jesus dabei gedacht. Und 2/3 Anbetung, 2/3 auf Gott schauen. Das ist ein gesundes Verhältnis. In der Kunst gibt es das. Ich habe das im Kunstunterricht gelernt, ihr vielleicht auch. Jedes Gemälde hat einen Fluchtpunkt. Das ist ein Punkt in dem Bild, ihr könnt das ja mal rauszukriegen, in diesen klassischen Gemälden ist das jedenfalls so, wenn die perspektivisch gemalt sind, da laufen alle Linien drauf zu. Es gibt einen Punkt in dem Bild, da laufen alle Linien drauf zu. Und ehrlich gesagt, es gibt auch einen Fluchtpunkt in unserem Leben, in deinem Leben und in meinem Leben. Es gibt einen Fluchtpunkt in der Natur, die uns umgibt, einen Fluchtpunkt in der Weltgeschichte, und den habe ich euch ganz zu Beginn vorgelesen. Es läuft alles darauf zu, dass Gott geehrt wird und Christus, das Lamm Gottes, das sein Leben für uns gegeben hat. Das ist der Fluchtpunkt der Weltgeschichte, der Fluchtpunkt der Natur und der Fluchtpunkt unseres Lebens. Übrigens ist das auch ein schönes Prüfkriterium bei allen schwierigen Entscheidungen, die man so hat, immer wieder jeden Tag, dass man sich fragt, hey, läuft das auf dieses Ziel zu, was ich jetzt vorhabe? Dient es dem Lob Gottes, dient es seiner Ehre, oder wird dadurch Gottes Geist betrübt? Ist Jesus traurig, wenn er das sieht? Wir können wirklich das auch zum Prüfstein machen, dass unser Leben etwas ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das, was ich in der nächsten Stunde mache, lobt das seine Herrlichkeit. Jetzt schon soll unser Denken und Tun zur Ehre Gottes geschehen, von Anbetung durchzogen sein, so wie ein Glanz der Gnade, der auf unseren Blicken und unseren Taten liegt. Anbetung ist die Bestimmung unseres Lebens. Das ist eine Konkurrenz zu anderen Sinngebungen. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Normalerweise wird in unserer Gesellschaft etwas anderes von uns erwartet. In der Generation vor uns, da war es vor allen Dingen Arbeit und Pflicht. Das ist der Sinn des Lebens. Du sollst etwas beitragen zum Wohl des Ganzen, ist ja durchaus ehrenwert, zum Aufbau des Sozialismus, zum Besten der Gesellschaft. Du sollst deine Pflicht erfüllen, deinen Beruf treu erfüllen. Und heute ist die Sinngebung, die dir nahegelegt wird, die Glücksmaximierung. Genuss ist der Sinn des Lebens. Du sollst möglichst viel Geld haben, damit du dich möglichst glücklich shoppen kannst. Dein persönliches Gutgehen ist das Maß aller Dinge. Und wenn du nicht glücklich wirst durch Kaufen, dann vielleicht durch eine Ayurveda-Kur, wie meine Friseuse mir jetzt neulich erzählt hat, oder was auch immer. Ja? Aber dein persönliches Glück, Hauptsache mir geht's gut, das ist die Sinngebung, die die Welt uns nahelegt. Und die schmeichelt unserem Ego, deshalb geht uns die so gut rein. Ja? Und deshalb kriegen die Christen auch solchen Ärger, hier auch schon vor ein paar Jahren, auch die Hochschulgruppen, dass gesagt wird, ey, ihr lehrt da Heteronomie, Fremdbestimmung, hallo, wir wollen doch autonome Wesen sein, wir wollen alle Menschen sein, die sich selbst Gesetze geben. Autonom heißt Selbstgesetz geben, selbstbestimmt, auf unser eigenes Glück orientiert. Und jetzt gibt es da plötzlich an der Uni Leute, die sagen, hey, das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist nicht, auf dein eigenes Glück orientiert zu sein, sondern du sollst etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Das darfst du sein, frei von dir selber. Wow. Seit der Aufklärung gibt es auch eine traurige Verzerrung dessen, was Christsein ist. Eine typisch protestantische Verzweckung des Christseins. Da wird Christsein immer definiert von dem her, was du Gutes tust. Christsein, das ist Nächstenliebe. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das lernen die Schüler ja auch in der Schule, Lessings Ringparabel. Wer das meiste Gute tut, der hat den echten Ring, der ist der Wahrheit am nächsten. Da kommt eigentlich sehr breitenwirksam die vorreformatorische Werkgerechtigkeit wieder in der evangelischen Kirche an. Das ist so Mainstream-evangelische Kirche, politische Korrektheit, Gutes tun. Und deshalb wurden dann auch in der Aufklärungszeit die kontemplativen Klöster geschlossen, weil nur was einen positiven Effekt hat, nur was moralischen Effekt hat, das zählt auch. Und wenn Leute da nur beten, das hat kein Existenzrecht. Aber das ist das Gegenteil dessen, was die Reformation eigentlich entdeckt hat, das Leben aus der Gnade. Es gibt zwei Bibelgeschichten, die diese Einstellung, diese vulgäre Masseneinstellung von dem, was Christsein bedeutet, widerlegen. Die erste steht in Johannes 12. Jesus war in Bethanien bei seinen Freunden, bei Lazarus, Maria und Martha. Und dann heißt es in Johannes 12, da nahm Maria ein Pfund Salböl von kostbarer Narde und salbte Jesus damit die Füße. Da sagte einer der Jünger, Judas Iskariot, Herr, man hätte das Öl doch für 300 Denare verkaufen können und das Geld den Armen geben. Jesus antwortet, lasst sie in Frieden. Sie hat es aus Liebe zu mir getan. Arme habt ihr immer bei euch. Leute, ein Denar, das war ein Silberstück, das war ein Tageslohn. Das Öl, das Maria da über die Füße Jesu gegossen hat, hatte den Wert eines Jahresgehalts. Rechne dir das mal aus, ein durchschnittliches deutsches Jahresgehalt. Ne? Das sind schon tausende Euros. Und das nimmt die und gießt es einfach so über seine Füße. Hört ihr da den Widerspruch des modernen Zweckrationalismus? Die Stimme der Ungnade? Wofür hätte das alles nützlich sein können? Was hätte man damit alles Gutes tun müssen? Fragt wer eigentlich? Judas Iskariot. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Wenn nicht, solltet ihr euch mal informieren, wer das war. Ja? Jesus verbietet ihm den Mund. Die Liebe zu ihm geht vor allem anderen. Das ist wichtig, wenn du einen Juden triffst, also einen religiösen Juden. Manche sind ja auch nur ethnisch Juden, aber einer, der es ernst meint mit seinem jüdischen Glauben. Und du fragst ihn, du weckst ihn mitten in der Nacht auf und rüttelst ihn wach und sagst ihm, was ist das Wichtigste, der wichtigste Satz aus der Bibel? Da wird er nicht lange zögern, denn das hat er schon an seine Türpfosten genagelt und bindet er sich jeden Tag zum Beten um die Arme und an die Stirn. Es ist 5. Mose 6. Das wichtigste Wort der Bibel ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Es geht zuerst und vor allem um Anbetung. Es geht um Liebe zu Jesus. Es geht um die Ehre Gottes, wie im Vaterunser. Und dann, viel später, heißt es bei Jesus natürlich auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja klar, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Eine Frau, die ein Jahresgehalt an Jesus verschwendet, einfach so aus Liebe, das ist Anbetung. Das ist Liebe zu Gott. Ein zweiter Text, der mit diesem vulgärchristlichen Vorurteil radikal aufräumt, ist mir wichtig geworden durch eine Auslegung von Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und Theologe, der hat die Geschichte von Isaaks Opferung in 1. Mose 18 ausgelegt. Und er sagt, genau diese Geschichte zeigt, dass es Gott nicht um Moral geht, nicht um Appelle wie in anderen Religionen, um einen Kodex von Gesetzen, du musst das und das und das und das erfüllen. Darum geht es Gott überhaupt nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Gott befiehlt nämlich dem Abraham in dieser Geschichte das absolut Unmoralischste zu tun, das, was man auf gar keinen Fall tun darf, nämlich sein eigenes Kind töten. Und das war sogar noch das einzige Kind, das Gott Abraham und Sarah versprochen hatte, über den die Segenslinie zu allen Generationen weitergehen sollte. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, geh auf diesen Berg und opfere deinen Sohn Isaak, den ich dir gegeben habe. Gott gebietet Abraham, was man für das Unchristlichste überhaupt halten würde. Und genau so testet er Abrahams Glauben und Gehorsam. Er fragt ihn, geht es dir wirklich um mich? Oder benutzt du mich nur für dein Glück, für deine Familie, für deine Zwecke? Geht es dir echt um mich? Bin ich dir wichtiger als alles auf dieser Erde? Gott führt die normale Gutmenschlichkeit ad absurdum. Warum? Um zu zeigen, es geht beim Christsein nicht zuerst um unser Tun. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um Anbetung. Und aus der Anbetung kommt der Gehorsam und das Vertrauen. Indem Abraham dem Befehl Gottes gehorcht, gegen alle Vernunft und Moral, gibt er Gott die Ehre. Auf diese Weise bewährt er sich als Vater des Glaubens. Für die, die Geschichte nicht kennen, Gott hat am Ende dieses Kind noch gerettet, aber es war kurz davor. Abraham sucht wirklich die Ehre und den Willen Gottes vor allem anderen. Das hat er gezeigt. Und er zeigt uns, diese Geschichten zeigen uns ganz klar, es gibt zwei Alternativen. Es gibt das Leben aus unserem eigenen Tun, aus unserer eigenen Gutmenschlichkeit, aus unseren Leistungen, aus unserem Ansehen. Und das kann man auch ganz fromm verpacken aus den tollen Sachen, die man für Gott in der Gemeinde und in der Welt tut. Und trotzdem lebe ich noch aus der Selbstbehauptung, ich suche noch meine eigene Ehre. Oder, und das ist die Alternative, die diese Frau uns vorgemacht hat und die Abraham uns vorgemacht hat, lebe ich für die Ehre Gottes? Lebe ich aus der geschenkten Liebe Gottes? Wisst ihr, was Martin Luthers letzte Worte waren? Er hat sie auf einen Zettel geschrieben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Bei allem Schlechten, was er auch gemacht hat, das wusste er. Ich lebe nicht von dem, was ich selber bin. Ich lebe ganz und gar und einzig und allein von dem, was Christus für mich ist. Und damit gibt er Gott die Ehre. Damit erfüllt er das erste Gebot, das wichtigste von allen. Du kannst alle anderen Gebote halten. Es nützt dir nichts, wenn du das erste nicht hältst. Gott, Gott sein lassen, ihm die Ehre geben. Christsein ist nicht ein Tun. Christsein ist ein Lassen. Hat euch das schon mal jemand erzählt? Wird nicht so oft gepredigt in der evangelischen Kirche. Testet das mal aus, überprüft das an der Bibel. In erster Linie ist es nicht ein Tun, es ist ein Lassen. Ich lasse Jesus meinen Retter sein. Ich lasse mich versöhnen mit Gott. Ich lasse ihn mein Ein und Alles sein. Das ist das Entscheidende. Glaube und Anbetung sind eins. Nicht unser Tun ist das Primäre. Das ist der Kern des Evangeliums, den Martin Luther vor 500 Jahren wieder ans Licht gebracht hat. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich selber los, damit er dich mit Gnade beschenken kann. In der Anbetung üben wir das ein, uns selber loslassen, so wie im Vaterunser, von uns selber weggucken, von unseren eigenen Problemen, hinschauen, uns selbst verlieren an Gott, an Jesus. Wir sind berufen zu einem Leben in der Anbetung. Anbetung soll alles durchziehen, was wir tun. Es gab hier einen Musikteamleiter, der hat dann hier im Aufwind auch noch eine Frau gefunden, den habe ich dann auch noch getraut, kommt hier öfter mal vor. Und der hatte immer unter seinen, ja, bei euch, was war euch auch hier? Nee, okay, ich dachte schon. Jedenfalls, Stefan Peter ist inzwischen Lehrer in Hessen, manche kennen ihn vielleicht noch. Unter allen seinen E-Mails hatte er eine Fußzeile und die Fußzeile lautete, weil ich so viele Mails von ihm gekriegt habe, habe ich es mir gemerkt, Worship is not only about music, it's a lifestyle. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil. Und Gott hat versprochen, wenn du ihn an die erste Stelle setzt, dann kommt er zu dir, er sorgt für dich. Und wo eine ganze Gemeinde das tut, da hat er auch seine Gegenwart versprochen. Psalm 22, Vers 4 steht ganz groß über dem Altar in der Pfingstgemeinde, ist ihnen auch sehr wichtig in Jena Nord. Dort heißt es, du bist heilig, du thronst über den Lobgesängen deines Volkes. In der Anbetung kannst du dich selber loslassen und kannst Gott begegnen. Und manchmal müssen wir extra auch Zeiten dafür reservieren, wie hier im Anbetungsteil im Aufwind. In den klassischen Gottesdiensten ist es die Gebetszeit vor dem Abendmahl und die Gebetszeit am Anfang des Gottesdienstes. Und man braucht das auch manchmal mitten am Tag oder am Beginn des Tages, bevor du aufstehst, bevor du in den Tag gehst, bevor du das Haus verlässt. Das ist wie ein Vorzeichen vor der Klammer, dass du das dem Herrn nochmal sagst, Herr, ich möchte heute etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Und alles, was mir passiert, soll dich ehren und preisen. Und das Schöne ist, dass Gott versprochen hat, wenn du ihn an die erste Stelle setzt, dann wird er für dich sorgen. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Oder Jesus in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere gegeben werden. Das ist keine Glücksgarantie. Ja, Gott ist keine Zauberfee, die alle deine Wünsche erfüllt. Hiob zum Beispiel war auch einer, der in der Anbetung Gottes lebte. Trotzdem hat Gott ihm Hartes zugemutet, aber am Ende hat es sich sogar an Hiob erfüllt. Und das ist es, was Gott dir heute verspricht. Mach die Anbetung, die Ehre Jesu zum Fluchtpunkt deines Lebens. Dann wird er für alles andere sorgen. Amen.